Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum ersten offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Ich bin Markus und nun zum Sport, zu meinem Kollegen Erik. Hallo Erik.
Oh, stark, starkes Intro. Hallo Leute. Grüß euch zu einer neuen Episode des Monarchscast. Herr Pressesprecher, nee, Herr Nachrichtensprecher, was haben Sie denn heute für uns?
Und nun zurück zu den News. Schön, dass Sie auch heute wieder einschalten. Wir präsentieren Ihnen heute erste Neuvorstellung der Dresden Monarchs. Alte und bekannte Gesichter und neue bekannte, unbekannte Gesichter stoßen zu dem Team. Siehst du, da wird schon wieder Quatsch.
Der weiß, lass mal das Schluss ist, der Junge.
Nee, es ist, jetzt reicht's doch aber. Ja, natürlich, es ist losgegangen, die Spielervorstellung, endlich, weißt du, andere Teams sind schon komplett und vollzählig und die Monarchs so, ihr habt der Yassan.
Ja, genau, mit Yassan und mit Erik Seidel ging es, glaube ich, los.
Und unserer Nummer 0, Florian Finke.
Ja, genau. Ja, das, also begonnen haben unsere lieben Monarchs mit unseren eigenen Coaches. Gewächsen und ja, stimmt natürlich erstmal mit unseren Coaches, aber das hat man ja beim letzten Mal schon quasi angeteasert, dass sich da eigentlich nichts verändert, außer dass der Georg Helbing dazukommt als D-Line-Coach, der ja seine aktive Karriere nach letzter Saison dann beendet hatte. Und naja, dann ging es los mit Spielern. Das sind dann erstmal unsere deutschen altbekannten Gesichter geworden. Eben wie die schon genannten und was haben wir noch? Finn Gornick, Yannick Heim, Anthony Tittel, so die Leute, die man alle schon mal gehört hat.
Genau, was mich besonders persönlich freut, Logan Mobellini kommt zurück und auch Devonny Reed hängt noch ein Jahr bei den Monarchs dran. Finde ich sehr schön, dass man die beiden halten konnte.
Das ist super geil. Davon hatte ich ja immer wieder gepredigt, dass es geil ist, dass wir immer unseren deutschen Kern behalten können, aber es auch schön wäre, wenn wir ein paar Imports mal länger als ein Jahr haben. Und ja, mit den zweien hat man da auf jeden Fall das realisieren können.
Einen neuen Import haben wir auf der D-Line-Position. DeShawn Hall wird dort quasi die Rolle von Michael Badiger übernehmen. Der hat ja bei irgendwo in Amerika ein Team gefunden. Ich weiß gar nicht, XFL oder was auch immer das ist.
Irgendwo in Texas, ne, ist das nicht so? Ich glaube, es ist so eine Inbowl-Football-League.
Oder Indoor-Football-League, irgendwie ja, sowas. Auch das was kann sein. Das? Genau. Und ein Neuzugang.
Genau, Tyler Hudson, das ist der Wide Receiver, der heute hier announced wurde, also nie hier, ja doch auch, ihr wisst schon bei Social Media, brandaktuell dieses Announcement und das ist ein Wide Receiver, der hat 3 Jahre lang in der University of Arkansas.
Central Arkansas, ich glaube, da machen die nochmal einen Unterschied draus.
Ja, sowas, ja, danke. Und danach noch 1 Jahr in der University of Louisville. Sein letztes Jahr dort gespielt und da hat er zusammen mit Brock Doman zusammen gespielt.
Ja, dann durfte er nochmal kurz NFL-Luft schnuppern, wurde dann von LA Rams unter Vertrag genommen. Hat er tatsächlich auch ein Spiel gemacht, aber ja, dann war es das leider wieder für ihn. Hartes Business auf jeden Fall. Und ja, ganz geil. Wir hatten die Chance, ihm mal 3 Fragen zu stellen, die er uns auch hier ganz gut beantwortet hat. Begonnen hat das Ganze mit einer einfachen Frage. Wieso willst du für die Monarchs spielen?
The reason I decided to play football in Germany and for the Monarchs was because I wanted to play the game I love again. And I decided to play for the Monarchs because my former teammate Brock told me it would be a great opportunity for me to showcase my ability and to experience a new culture. My first contact was good. I talked to Eric for about an hour just asking him what can I expect if I decided to come play for the organization and also just how his experience was when he first got there and how it's been since ever since he's been there.
Ja, also er, wie wir es schon gesagt haben, war ja mit Brock am College und der hat absolut von den Monarchs geschwärmt und deswegen war das dann für ihn logisch, als der Kontakt zustande kam, dass er dann natürlich auch Ja gesagt hat, nachdem er etwas länger sich auch mit Coach Kyle unterhalten hat. Dann wollten wir gerne natürlich noch wissen, was seine Ziele für 2025 in der GFL sind.
My goals for this upcoming season, well, obviously the 2025 German Bowl, you know, I want to be champions of that. I want to have an undefeated season. I want to go for 2,000 to 3,000 receiving yards with 20 to 30 touchdowns. Obviously, more would be better than that. 1,000 to about 2,000 return yards, if more possible. five or more touchdowns on returns and maybe a forced fumble or recovered fumble this season would be great.
Also, ja, ihr werdet es sicherlich gehört haben, da waren sehr exorbitant hohe Zahlen drin, die werde ich jetzt hier nie alle wiedergeben, aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass er seine Ziele sehr hoch gesteckt hat.
Ja, was, also 3000 Receiving Yards kann man mal machen und ein Forced ja. Fumble als Receiver, sehe ja, ich auf jeden Fall auch total realistisch.
Er ist ja auch Returner, vielleicht in dem Zusammenhang, im Special Teams halt. Also
ja, als Returner sollte man den Ball ja selber nie fallen lassen. Egal, aber auf jeden Fall, das der richtige Spirit, der hat auf jeden Fall sehr hohe Ziele.
Genau, und was wir gerne noch wissen wollen, ist, was er in Deutschland gerne mal erleben möchte.
Something I'm looking forward to when I go to Germany. I'm looking forward to the culture of Dresden and everyday life. Just, you know, how we transport from place to place, you know, riding the bike, riding the train. Coach Seaman told me about the double-layered bus, and I thought that would be pretty cool. What we eat every day, you know, most part, everything probably like pretty similar to, you know, how I eat in America. But there's, you know, the things that make Germany, Germany. And I can't wait to experience that. And then also, what are the social norms? And then seeing different festivals, celebrations during the season, you know, over the course of the summer, you know, what y'all celebrate, why y'all celebrate it, just learning the history about it. And then also, I'm looking forward to playing in that big soccer stadium against Berlin. I think that's going to be really fun. I don't think I've ever played in a soccer stadium before, let alone that nice of a soccer stadium. So, yeah, that's what I'm excited for.
Also er freut sich auf die deutsche Kultur, aufs Fahrradfahren. Coach Seaman hat ihm von unseren Doppelstockbussen erzählt. Ich finde das ganz wild. Ich glaube, der mit die Stadtrundfahrt. Freut er sich natürlich drauf.
Ja, oder den Teambus.
Ja, das könnte natürlich auch sein. Ja, stimmt, die fahren ja auch mit dem Doppelstockbus. Ja, so der Klassiker, Essen, Festivals, der will ein bisschen rumreisen und er freut sich auf das Spiel im Fußballstadion gegen Berlin, weil er noch nie in einem Fußballstadion gespielt hat.
Aber ich glaube, mit Festivals hat er nie Festivals gemeint. Ich glaube nie, dass ich mit ihm im Sommer zu Rock im Park fahre, wo ich dieses Jahr zugegen bin. Ich glaube, der meint ja eher so Feste, so Stadtfeste oder so ein Zeug.
Naja, vielleicht fahren sie auch zu irgendeinem wilden Festival.
Wahrscheinlich meint er einfach das Oktoberfest.
Oder das, ja. Genau. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch die Woche die alles überragende News, wo keiner dran vorbeigekommen ist, der es irgendwie mit den Monarchs und Football Deutschland hält. Finale daheime. Oh.
Das singt ja wieder. Ja, herrlich. Mach uns doch die News nie kaputt mit deiner engelsgleichen Stimme. Die Monarchs und die Liga haben entschieden, die Monarchs haben das nie entschieden, dass der GFL Bowl, der am 11.10. dieses Jahr stattfindet, in Dresden stattfinden kann, im Rudolf-Habe-Stadion, dem Dynamo-Stadion. Da hat unser Vereinspräsident Sohn Klöckner und der Sportbürgermeister von Dresden, Jan Donhauser, haben da groß die Werbetrommel bei den Liga-Verantwortlichen gerührt und haben das Ding nach Dresden geholt.
Ja, auch an der Stelle nochmal ein Riesendank an den Betreiber vom Habestadion, der dort so ja, mitspielt und trotz eben Fußball und laufender Zweit- bzw. Drittligasaison von Dynamo Dresden gesagt hat, ihr könnt das machen. Thema Rasen ist da erstmal zweitrangig, also wirklich richtig geil, dass das funktioniert. Tickets sind ab sofort im Verkauf, fangen bei 25 Euro an, gehen bis hoch zu, ich glaube, 69 Euro in der VIP-Zone waren es. Das sind schon gepfefferte Preise auf jeden Fall, wenn man es mal vergleicht mit dem Sparkassen-GMD. Aber ich hoffe natürlich, wie alle da draußen, dass wir auch eben am Finalspieltag auf dem Platz stehen, also unsere Jungs dann. Aber nichtsdestotrotz, Leute, egal ob Dresden im Finale steht oder nie, es wäre doch einfach grandios, wenn wir die Hütte rammelvoll machen und zeigen, dass es die richtige Entscheidung war, das Finale in Dresden stattfinden zu lassen.
Genau, wir haben jetzt auf jeden Fall nach dem Finale letztes Jahr hat Dresden den Mund auf jeden Fall sehr voll genommen. Das ist doch bei unserer Fanbase, die Monarchs schon alleine darbieten, einfach nur eine logische Schlussfolgerung ist mit unseren Zuschauerzahlen, dass das Ding halt in Dresden ist. Und jetzt müssen wir natürlich auch beweisen, dass das die richtige Entscheidung war. Und natürlich kommen wir ins Finale, aber sei mal dem Falle nie, dann, selbst dann gehen wir da alle hin, damit das einfach auch wieder stattfindet, dass vielleicht die im nächsten Jahr nie sagen können, ja, gehen wir halt woanders hin, wenn wir auf einmal statt, wie waren das, 8 oder 9.000 letztes Jahr in Essen, wenn wir hier irgendwie mit 15.000 aufschlagen oder 20, wer weiß, Da gibt es ja gar keine andere Wahl, als das wieder nach Dresden zu bringen. Deswegen, egal wer im Finale steht, alle dahin.
Und nicht nur alle dahin, sondern jeder bringt noch einen mit.
Genau, und plus Hund und plus Familie vom Hund und der bringt auch noch einen mit. Ja, aber über das ganze Thema GFL Bowl haben wir ja uns auch noch mal mit Sören Klöckner eben unterhalten. Den haben wir jetzt hier noch mal uns zur Brust genommen. Und danach kommen wir dann zu unserem eigentlichen Interview für die heutige Folge. Die zwei Jungs von der M2.
Da kommen wir jetzt hier natürlich nun zu den besten News, die uns jetzt hier in der Offseason eilen konnten. Wir haben es geschafft, der Verein hat es geschafft, vor allen Dingen unser Präsident hat es geschafft. Der ist heute auch hier zu Gast. Herr Sören Klöckner, was haben Sie denn für uns geschafft?
Ja, wir träumen, glaube ich, schon lange davon, einmal das Finale des GFL-Spiels, also auch hier in Dresden austragen zu dürfen. Da haben wir schon in den letzten Jahren immer wieder drüber diskutiert und jetzt hat sich halt die Gelegenheit ergeben, dort zuzuschlagen und wir werden also das Finale, den GFL Bowl in Dresden ausrichten. Und das ist, glaube ich, die große, tolle Nachricht.
Ja, allerdings, wir sind total gehypt. Wir müssen nicht mehr sonst wo weit wegfahren. Jetzt die Frage, gilt das jetzt erstmal für diese Saison oder ist das irgendwie längerfristig schon geplant? Weiß man da mehr?
Naja, ich glaube, das ist eine Chance, dass es vielleicht auch ein paar Wiederholungen gibt. Es ist ja, nachdem wir jetzt zweimal in Essen waren, also nicht wir, sondern natürlich das Finalspiel um die deutsche Meisterschaft, war klar, dass wenn es auf der einen Seite des Landes funktioniert, dass auf der Westgrenze eben auch auf der Ostgrenze funktionieren kann. Und ich glaube, wir waren davon überzeugt, dass wir eben in Dresden das tollere Stadion haben. Und wir haben in der Vergangenheit in Dresden auch immer wieder beweisen können, dass wir bei solchen Großsportveranstaltungen eben doch spitze sind, was den Zuschauerzuspruch betrifft, die Stimmung. Und das Rudolf-Habe-Stadion ist eigentlich eins der schönsten Einrangstadien in Deutschland, wenn nicht überhaupt das Beste. Und es sind ganz steile Ränge und ich glaube, bessere Bedingungen kann man sich gar nicht wünschen und denken. Und wir sind überzeugt, dass wir eben mehr Zuschauer haben werden, egal ob Dresden und die Monarchs im Endspiel sind oder nicht. Daran arbeiten wir natürlich. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch dem Verband überzeugt, dass die Ausrichtung in Dresden für die ganze GFL und für den ganzen Verband eben auch ein Schritt nach vorne ist in der ganzen Entwicklung. Ich glaube, das hat überzeugt.
Jetzt hatten Sie ja schon lange auch nach dem letzten GFL-Bowl schon gesagt, wir wollen das Finale in Dresden haben. Dafür gab es natürlich einige Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden mussten. Wie wurde das angestellt, beziehungsweise was waren das für Hindernisse und was liegen jetzt noch für Hindernisse vor Ihnen oder vom Verband, die vielleicht noch weggeräumt werden müssten?
Naja, also es gibt keine Hindernisse mehr, weil die Verträge sind unterschrieben, das ist alles unter Dach und Fach. Im Vorfeld mussten ein paar Dinge aus der Welt geschafft werden. Und zum einen, wir haben gesagt, Essen ist eine schöne Location, ein schönes Stadion, aber ich glaube, dass wir mit Dresden als Stadt und auch mit dem schönen Stadion erstmal viel bessere Argumente hatten. Dann die Option, dass wir eben nicht 8.000 Zuschauer haben, sondern 8.000 plus, vielleicht auch ausverkauft. Das wäre ja auf jeden Fall ein Anspruch. Und dass es wirklich ein Riesen-Event wird. Das Stadion, also das Rudolf-Habe-Stadion, war auch breit und wir sind da uns auch schnell einig geworden. Das einzige Hindernis, was aus dem Weg geräumt werden musste, war, wer übernimmt das Risiko des Rasens, also der Rasenbeschädigung. Das heißt also, die Wiederherstellung des Rasenplatzes muss man dem Rudolf-Habe-Stadion als Mieter gewährleisten. Und das ist im Herbst natürlich ein größeres Risiko als im Frühjahr oder im Sommer. Und also das muss jeder, das ist jetzt nichts Spezielles, was jetzt ein Footballspiel beachten muss, sondern aber bei Spielen in der Fußballliga geht es ja auch um andere Summen, da ist das dann auch leichter. Und hier gab es halt Verhandlungen mit den Beteiligten und da hat uns die Stadt unterstützt. Ja, also das ist das Schöne, dass also auch die Stadt Dresden und der Sportbürgermeister sich dort sehr engagiert haben. Und das war letztendlich auch der entscheidende Faktor, dass wir gesagt haben, oder dass die Stadt gesagt hat, wir tragen mit dem Verband, der ja Ausrichter ist, nicht wir als Monarchs, sondern der Verband, wir tragen das Risiko mit euch gemeinsam, weil wir wollen, dass ihr als Verband nach Dresden kommt und mit uns gemeinsam das zum Erfolg bringt. Und der Anteil der Monarchs wird aber daran liegen, dass wir eben daran dazu beitragen, und zwar unabhängig davon, ob wir mit im Finale spielen oder nicht, dass wir eben unsere Fans aktivieren, dass wir auch die Dresdner begeistern, zu dem Spiel zu kommen. Und das haben wir in anderen Sportarten auch in den letzten Jahren bewiesen. Wenn ich mal an 2011 zurückdenke, da waren die Frauenfußball-Weltmeisterschaften in Deutschland und Dresden war der erfolgreichste Standort mit den meisten Zuschauern in den Vorrundenspielen und im Halb- und Viertelfinale, im Viertelfinale. Und das war einfach großartig. Ne? Und also, und dazu noch die schöne Stadt. Da können wir schon alle gemeinsam stolz sein. Und wir haben ja auch im letzten Jahr bewiesen, dass wir die meisten Zuschauer haben, dass wir die besten Zuschauer haben. Wir haben die coolsten Fans, die überhaupt in Deutschland rumlaufen. Wir sind auswärts diejenigen, die immer wieder mit den meisten Fans auflaufen. Also eigentlich konnte niemand mehr an uns vorbei. Und mit diesem Selbstbewusstsein können wir ruhig auch auftreten, dass es einfach cool und schön ist, dass in Dresden, es war eigentlich überfällig, ja. Also man muss mal sagen, es war völlig überfällig, dass wir endlich in Dresden das Finalspiel ausrichten. Und wir müssen natürlich jetzt alles darauf setzen, dass wir auch ins Finale kommen. Das wären die Hausaufgaben, die wir zu erledigen haben, unsere Trainer und wir als Vorstand und unsere Spieler. Und ich glaube, da ist jeder hoch motiviert.
Ja, das ist, das Endspiel ist ja auch in den letzten Jahren quasi ein bisschen rumgereist, kann man sagen. Es war ja lange in Berlin gewesen. Jetzt hat man dann Frankfurt, dann hat man Essen. Ja, ich denke, wie Sie sagen, Dresden ist auf jeden Fall ein schöner Anlaufpunkt als Stadt an sich. Ist jetzt auch nicht unbedingt sehr zentral wie vorher, aber ich denke schon, dass wir das da auch vollkriegen. Und Sie meinten, also der Ausrichter ist ja der Verband.
Ja.
Und jetzt haben das nur die Dresden Monarchs selber ein bisschen mit angestoßen und auch ins Rollen gebracht. Wie sieht denn da dann der Anteil eben der Monarchs aus? Also jetzt die Fanakquise.
Naja, der Anteil wird so sein, dass wir dem Verband anbieten, mitzuwirken, organisatorisch, weil wir es einfach gut können, weil wir die Leute dafür haben, weil wir mit dem Stadion uns gut auskennen. Und das wäre aber dann eine Dienstleistung. Ne? Wir treten dann in dem Fall sozusagen als Dienstleister auf für den Verband, weil der Verband richtet aus, verkauft Tickets und bestimmt, was mit den Einnahmen passiert. Und ja, wir haben aber natürlich ein eigenes Interesse, dass es ein Erfolg wird, damit man eben dann auch zusammen mit dem Verband auch einen Schritt nach vorne gehen kann. Ne? Also unser gemeinsames Ziel ist, wieder Glanz auch in das Finalspiel zu bekommen. Und man kann davon ausgehen, dass die 8.000, die jetzt in Essen die letzten zwei Jahre da waren, oder 9.000, das sind Fans aus ganz Deutschland, die kommen überall hin. Die kommen, wenn sie nach Essen kommen, kommen sie nach Dresden. Ja, und dann kommen wir mit Dresden und der Region on top.
Ja.
Und ich glaube, das funktioniert sehr gut. Also, wird natürlich am besten funktionieren, wenn wir selbst im Finale sind. Aber es wird auch so funktionieren. Es ist einfach ein großartiger Sport und wir werden ein großartiges Sportereignis im Rudolf-Habig-Stadion präsentieren und da wollen wir unbedingt dran mitwirken.
Das hoffen wir natürlich sehr. Und Greg Seaman hat es ja auch schon weit vorher bekannt gegeben. Letztes Jahr waren wir im Finale, dieses Jahr wollen wir den Pott wieder in eigenen Händen halten. Ändert diese Neuigkeit, dass wir jetzt eben das Finale daheim wieder Sachse sagt haben, auch was an der Kaderplanung? Oder war sowieso das Ziel, die Beule zu holen, generell von vornherein völlig klar?
Also das Ziel war jedes Jahr, die Beule zu holen. Es gab, glaube ich, noch, ich kann mich nicht erinnern, dass nicht dieser Anspruch war. Und die Kaderplanung und die Vorbereitung auf die Saison unterscheiden sich da nicht. Also wir haben auch wieder vor, ins Finale zu kommen. Das ist ein Weg, der lang ist und hart ist und auch ein bisschen Glück gehört auch dazu. Wir wissen alle, dass man mit vielen Verletzungspech dann auch es schwerer hat. Wir haben aus dem letzten Jahr gelernt, wie man dem etwas vorbeugen kann. Das werden wir dieses Jahr auch wieder tun, so dass wir ein bisschen robuster sind, ne, in der Kaderausstellung und nicht gleich zurückgeworfen werden, wenn ein, zwei Verletzte sind. Und ich denke, das erhöht eben die Chancen, aber es gibt keine Sicherheit. Also niemand kann sicher sein. Und die Liga-Konkurrenten schlafen ja auch nicht und es ist ganz sicher, die Rebels haben wieder starken Zulauf, bei den Potsdamern hört man jetzt nicht so viel, aber die werden genauso stark wie letztes Jahr wieder auftreten. definitiv. Braunschweig ist wieder ganz gut im Rennen und ich glaube, dass die Nordliga wieder sehr, sehr schwer wird. Und ja, unsere Aufgabe ist es aber, uns da durchzusetzen, und es wäre doch verrückt, wenn wir diese Chance uns also durch die Lappen gehen lassen, zu Hause das erste Mal in Dresden des Finalspiels auszurichten und nicht dabei zu sein. Das wäre schon gut.
Allerdings. Und ja, das soll dann an der Stelle auch mal die größte Motivation einfach für unsere Mannschaft, für unsere Spieler und für unsere Coaches sein, diese Saison erfolgreich zu sein. Finale zu Hause, ich kann es kaum erwarten, und wir bedanken uns für das Engagement, was Sie und die Monarchs und der AVD gezeigt haben, um das nach Dresden zu holen, und ja, danke für die Infos.
Ja, danke. Und ja, wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Ja. Schöne, wir freuen uns auf die Saison. Bis dahin, Herr Glück.
Ja, danke.
Gut.
So, und da bekanntlich Zeit Geld ist, gehen wir einfach direkt weiter zum nächsten Interview. Und heute haben wir das große Thema, die M2. Da haben wir uns den Erik Metz, den Head Coach von der M2, rangeholt, und den Frank Becker, den Teammanager. Hallo, ihr beiden.
Servus.
Hallo. Ja, Grüße. Schön, dass es klappt. Wir freuen uns heute mal, die M2 vorstellen zu dürfen. Und damit, bevor wir mit eurem Team anfangen, würden wir doch einfach mal sagen, stellt euch doch mal den Leuten selber vor. Erik, beginne bitte.
Ja, also mein Name ist Erik Metz.
Geiler Name.
Ja, wird auch richtig geschrieben mit C, ne? ja, bin jetzt seit 2018 bei den Dresden Monarchs, bei der M2 eingestiegen. Habe jetzt 10 Jahre Football-Erfahrung, bin in Salzburg meine erste Football-Erfahrung gemacht, bin durch mein Studium nach Österreich gezogen, habe früher Ringen gemacht. Dort unten gab es jetzt keinen großartigen Ringerverein, der so ein bisschen hobbymäßig für mich in Frage gekommen wäre, und ja, hatte einen Flyer im Briefkasten und bin dann bei den Salzburg Ducks gelandet und habe dort angefangen mit Football-Spielen. Habe mir dann natürlich gleich dann ziemlich schnell das Kreuzband rausgehauen und alles, und dann zurück nach Dresden gezogen, und irgendwann habe ich gedacht, naja, das kann es jetzt noch mit Football noch nie gewesen sein, und habe mich dann halt umgeguckt, und da habe ich dann im Web gelesen, dass die M2 ja eigentlich frisch gegründet worden ist, so ein Jahr vorher, und bin dann halt einfach mal vorbeigegangen und bin dann dort geblieben und ja, bin jetzt immer noch ein Teil der M2 und habe bis letztes Jahr noch gespielt und ein bisschen O-Line-Coach gemacht, und dieses Jahr habe ich die Ehre, Headcoach zu machen, noch zusätzlich neben O-Line-Coach, und ja, genau.
Was für eine Position hast du gespielt?
Ich glaube, O-Line war es eigentlich meistens nur Guard, und ein Jahr habe ich mal ein bisschen bei QB ausgeholfen, aber ja, unser damaliger Backup-QB ist weggezogen, glaube ich. Ja, weggezogen ist er, und hat mir keinen. Und dann haben es viele ausprobiert, und die das eigentlich halbwegs gut gemacht haben, hatten aber auch wichtige Positionen in anderen, also als Receiver oder in der Defense. Und ja, da habe ich gesagt, okay, dann mach ich das halt so ein bisschen, dass wir im Training noch einen zweiten QB haben oder falls mal doch jemand ausfällt. Aber das ist zum Glück nie geschehen, und nach einem Jahr war das dann auch Geschichte, und ich bin wieder in die O-Line gegangen.
Ja, O-Line und Ringen, das ist ja quasi unnah beieinander, wenn man sich das so vorstellt.
Genau, also gibt schon viele Parallelen.
Und damit du ja nicht so alleine bist als Head Coach, Offensive Line Coach und Mädchen für alles in der M2, hast du noch einen Frank Becker an deiner Seite stehen. Frank, du als Teammanager und Monarchs Urgestein seid quasi auch immer fast dabei, haben wir so rausgefunden. Ja. Ja, du hast schon ein bisschen mehr auf dem Kerbholz als, sagen wir mal wieder, Erik, knappe 6-7 Jahre Football.
Definitiv, ja. Ich würde es auch relativ kurz halten, weil sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Das wollen wir ja auch nicht. Also ich habe wirklich 1998 angefangen, damals in der Tackle-Jugend. Und also war noch Thomas Wutsch, war schon Headcoach gewesen zu dem Zeitpunkt. Und selbst Robert Kruse war noch Coach gewesen. Also wirklich schon sehr, sehr lange her. Hab dann in der ersten Mannschaft gespielt, nachdem die Jugendzeit vorbei war. Auch nur ein Jahr, denn 2002 hat sich das erste Mal die zweite Mannschaft gegründet. Die hat dann, wurde leider 2004 aufgelöst. Und dann bin ich zum damaligen Senior Flag Team gegangen. Sind da 2006 Meister geworden. Haben uns auch aufgelöst.
Du bringst nur schlechtes Omen, habe ich das Gefühl.
Das Gefühl hatte ich auch. Also, aber man muss ja sehen, was danach noch gekommen ist. Das macht alles wieder gut. Genau, dann war bei mir erstmal ein bisschen Pause. Ich war beruflich nach Erfurt gegangen oder durfte gehen, sagen wir es mal so. Und mir wurde schnell langweilig. Also habe ich in Erfurt die Erfurt Digos gegründet. Habe die lange betreut. Bin dann wieder nach Dresden zurück. Als ich in Dresden war, den AFCVTH gegründet. Also das ist der Footballverband für Thüringen. War dort auch 5 Jahre lang im Vorstand gewesen. Und im selben Jahr habe ich mit Absprache von Jörg das aktuelle Senior Flag Team gegründet. Also 2 haben es wieder gut gemacht, ne? Ne, 3 sogar. Ja. Genau, das Senior Flag Team, das gibt es nach wie vor heute noch, ne? Das ist auch schon ein Jahr gekommen. Genau, und 2016 bin ich durch das Head Coach zurückgetreten. Bin dann nur noch Teammanager und dann beginnt natürlich die Ära der neuen M2. Und da können wir auch noch einiges erzählen.
Also man muss ja noch dazu hinzufügen, die erste Auflösung 2004 war ja nie, weil du Teil des Teams warst, ne? Das lag jetzt nie an dir. Das lag ja schon daran, weil man damals festgestellt hat, dass der GFL-Kader ein bisschen eingeschrumpft ist und man dort einfach seine Kräfte bündeln wollte und deswegen gesagt hat, na, die M2 muss jetzt leider erstmal weichen. Umso besser, dass ihr 2017 euch entschieden habt, die nochmal neu aufzumachen. Jetzt ist meine erste Frage natürlich, was sind denn so deine Aufgaben als Teammanager? Unabhängig jetzt, ob es das Flag oder die M2 ist.
Viel kann ich sagen. Eigentlich alles, was nicht sportlich ist. Also keine Trainingsgestaltung oder irgendwas. Das ist wirklich Mitglieder, also Mitglieder kommen, Mitgliedsanträge, Pässe, Spielsaison, Planung davon, Trainings, Zeiten mit, jetzt in die Plan direkt, wir haben ja die feste Zeiten, aber manchmal gibt es eben auch Änderungen, dass man da ins Gespräch kommt. Also wirklich alles, was organisatorisch zusammenhängt, auch Game Day jetzt zu vorbereiten, dass der stattfinden kann, wie er stattfinden soll. Klingt wenig, aber am Ende ist es doch relativ viel, was da auf einen zukommt.
Ja, das ist, glaube ich, eine recht wochenauffüllende Aufgabe, kann ich mir vorstellen, wenn man das dann auch noch für 2 Teams machen muss.
Teilweise ja, also gerade wenn es um die Pässe geht zum Beispiel, wenn 50 Leute der Meinung sind, ihren Pass zu verlängern, was natürlich cool ist, aber das macht mir wirklich sehr viel Arbeit. Oder neue Pässe auszustellen, das ist noch mehr Arbeit. Also,
da geht schon ein bisschen Zeit ins Land. Du kümmerst dich dann sicherlich auch um Thema Auswärtsfahrten und solche Geschichten, wie kommen die Spieler zu ihren Auswärtsfahrten und solchen solchen Spaß.
Das mache ich mit Jörg zusammen immer. Ja. Weil er muss letztendlich den Bus buchen. Aber halt die ganze Abstimmung dazu, das machen wir immer gemeinsam. Richtig.
So, jetzt würde ich sagen, haben wir euch erstmal kurz unter die Lupe genommen und jetzt gehen wir einfach mal auf das Team an sich, die M2, ein. Also das ist eine Herrenmannschaft und ab 18 Jahren kann man da mitspielen. Ist das richtig? Vielleicht Erik, oder egal. Genau. Oder wie viele Leute seid ihr denn im Team?
Also ich kann immer, wenn das interessant ist, mal kurz die Historie nochmal zurückspringen. Denn ich sagte ja vorhin, ab 2016 fing es mit der M2 an. Das war ja ursprünglich gar nicht so geplant, dass die M2 entsteht. Das war damals die Zeit, als auf Pro7 Max die NFL-Übertragung angefangen hat. Und da war halt wirklich ein relativ großer Hype gewesen. Und bei dem Tryout, was wir hatten, waren knapp 100 Leute da.
Krass.
Und das hat uns quasi erschlagen. Ja? Und da weiß ich noch, da stand ich mit Alexander, also unser Schaltungssprecher, der Sideline. Da sag ich, hier, irgendwie müssen wir was machen. Das kann doch eine zweite Mannschaft sein. Weil die 100 Leute in die GFL zu packen, oder, ja, lass es 90 gewesen sein, wenn nur Jugendspieler dabei waren, geht halt nicht. Naja, und dann halt irgendwann kam ich mit Jörg ins Gespräch. Und haben gesagt gehabt, lass uns die M2 machen. Ich war ja kein Headcoach mehr vom Senior Flag, hatte also Zeit, Headcoach in einem anderen Team zu sein. Und da habe ich gleich gesagt, nee Jörg, ich mach's nicht alleine. Bei Senior Flag war ich am Anfang wirklich alleine gewesen. Und da haben wir ganz schnell Eric Heiter zugeholt. Und kurz Zeit später, ich weiß nicht, ob es Wochen war oder ein Monat war, Martin Schmidt. Und deswegen das große Dreigespann, sag ich am Anfang, waren eben wir drei gewesen. Und ich muss sagen, es war super, es hat den Jungs extrem viel gebracht, weil gerade als Anfänger konnten die so viel von den beiden lernen. Und das hat uns wirklich extrem gepusht. Was auch gezeigt hat, dass wir die ersten beiden Jahre gleich mal aufgestiegen sind. In Folge.
Wo habt ihr denn da angefangen? Eigentlich so als neu gegründetes Team?
In der 6. Liga. 2018. Also wir haben 2016 das Tryout gehabt. 2017 hatten wir ein Freundschaftsspiel in Freiberg. Es war außerhalb, aber gefühlt waren viel, viel mehr Manox-Fans da als einheimisch.
Immer.
Freiberger. Und ein Turnier noch bei uns auf der Bernsdorfer, was wir auch gewonnen haben. Also auch, wir haben das Freiberg-Spiel gewonnen, relativ deutlich sogar, unerwartet. Waren wir alle ein bisschen überrascht. Und deswegen war 2018 die erste Saison in der 6. Liga. Wie die damals hieß, ich weiß es nicht mehr. Aber halt logischerweise ganz unten angefangen. Und dann schnell hochgearbeitet, wo wir quasi relativ solide sind mittlerweile.
So, jetzt aktuell, letzte Saison war da in der Oberliga Mitteldeutschland. Das ist die 4. Liga, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Genau.
2. Platz, 8 Siege, 1 Niederlage. Die Niederlage gerade jetzt gegen die Erfurt Indigos, das ist natürlich so eine Sache. Springen wir mal kurz schon mal dorthin. Mir ist aufgefallen, ihr habt letztes Jahr, also das klingt jetzt auch falsch, ihr seid eigentlich nur Zweiter geworden, weil es kein Rückspiel gegen Erfurt gab. Woran hat es denn da gelegen? Warum gab es denn da kein Rückspiel? Weil nur deswegen seid ihr am Ende vielleicht nur Zweiter geworden, weil ihr euch nicht revanchieren konntet.
Erik. Vielleicht, ja. Kann genau kein Erik vielleicht. Genau.
Ja, also an dem besagten Rückspieltag, Erfurt stand ja schon in Dresden und wir haben alle noch Warm-up gemacht und dann kam leider uns ein Unwetter dazwischen, was schon so ein bisschen auf dem Regenradar zu sehen war. Und ja, dann haben wir uns noch eine Stunde im Office und die Jungs da im Locker aufgehalten und haben noch gehofft, dass wir das Spiel anpfeifen können. Leider haben die Schiedsrichter dann ja auch irgendwo zu Recht gesagt, okay, das Spiel kann jetzt heute hier nicht stattfinden. Es wäre auch nicht möglich gewesen. Also da kam Unmengen an Wasser runter. Der Platz war meiner Meinung nach auch nicht bespielbar. Also das wäre eigentlich, glaube ich, auch nicht das, was wir uns erhofft hätten, um Revanche zu nehmen. Ich denke, an dem Tag hätten wir bestimmt gute Chancen gehabt, das Hinspiel vielleicht auch nochmal zu drehen. Ja, dann ist man natürlich ins Gespräch gekommen nach dem Nachholtermin. Da kann Frank vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, weil das ja dann eher in seinem Part war. Und aber unterm Strich hat man leider dann am Ende der Saison keinen Termin mehr gefunden, das nachzuholen. Aber wie gesagt, vielleicht kann Frank noch ein, zwei Worte dazu sagen.
Ja, woran hat es gelegen, Frank?
Das ist genau der Fakt. Das war eigentlich das Terminfindungsproblem. Es gab halt Wochenenden, wo wir nicht konnten. Und es gab Wochenenden, wo er wohl nicht konnte. Und das hat sich natürlich ungünstig überschnitten, sodass am Ende wir nichts finden konnten. Weil die Saison, muss man wissen, war ja auch relativ nah am Ende. Mhm. Ja, denn es war ja klar, der Erste ist in der Liga, muss Relegationsspiel spielen. Und deswegen musste alles vorher stattfinden. Und das war einfach, hat leider nicht gepasst.
Okay, es ist verrückt tatsächlich so. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es dann nie wie bei der GFL gibt es ja so feste Wochenenden, wo jetzt Nachholspiele frei geplant werden, ne, wenn da was sein sollte. Dass es das bei euch anscheinend so gar nie gibt. Ist ja am Ende auch tatsächlich sehr ärgerlich, weil Erfurt ja dadurch Erster geworden ist, in die Relegation gegangen ist. Weiß nicht, haben sie die gewonnen am Ende oder trefft er die nächstes Jahr nochmal wieder?
Nee, Erfurt ist aufgestiegen in die Regionalliga, da wo wir auch schon hergekommen sind.
Hm. Gibt es, wie ist denn das eigentlich, wie weit kann man denn als zweite Mannschaft aufsteigen? Also man kennt das ja jetzt zum Beispiel aus dem Fußball, Dortmund Zweite, die können jetzt nie in der zweiten Bundesliga spielen, glaube ich, oder? Da muss immer eine Liga dazwischen sein. Ist das hier genauso?
Ja, ist bei uns genauso.
Ach so, also ihr könntet noch eins hochrutschen, das wäre dann aber die Obergrenze sozusagen.
Genau, also vor 2 Jahren hatten wir ja dritte Liga, haben wir uns ja ein Jahr versucht und das wäre halt das Höchstmögliche gewesen, was wir sozusagen spielen können.
Da darf ich Erik ganz kurz korrigieren. Ich wusste es selber nicht mehr, gebe ich zu, ja, weil viel passiert ist in den letzten Jahren, überhaupt in den ganzen Football-Jahren. Wir haben das erste Mal 2020 in der Regionalliga gespielt. Mhm. 21 war dann Corona, glaube ich, gewesen. Mhm. Da waren auch ein paar Spiele gewesen, 22 noch. Und dann war es aber so, dass die Regio sich anders zusammengesetzt hat. Damals war es die Regionalliga vom Mitteldeutschen Spielverbund. Das heißt, da haben wir auch schon gegen Erfurt gespielt, gegen Jena gespielt. Und 2023, das ist das, was Erik angesprochen hat, hat sich die Regionalliga auf Ostdeutschland konzentriert. Das heißt, größerer Kreis. Und das ist eigentlich die, in unseren Augen war es die bessere und wichtige Regionalliga, die auch viel stärker ist, hat man gesehen. Wir waren immer im Mittelfeld gewesen die ganzen Jahre. Und auf einmal waren da schon andere Kaliber.
Mhm. Okay, das ist natürlich interessant, dann auch mal zu sehen. Sicherlich ist ja euer Anspruch, dort auch wieder hinzukommen und dort wieder mitzuhalten. Gegen wen wäre man dann so unterwegs? Also ich vermute mal jetzt Magdeburg zum Beispiel, oder sind die da nicht mit drin?
Magdeburg ist, glaube ich, Erik, ja, ne?
Genau, Magdeburg, Halle ist jetzt letztes Jahr aufgestiegen. Jetzt mit Erfurt Aufsteiger aus der letzten Saison. Cottbus, die aus der zweiten Liga wieder runtergekommen sind. Spandau, Bulldogs und die Berlin Adler müssten jetzt sozusagen dieses Jahr in der dritten Liga wieder starten, nach ihrem Rückzug aus der GFL.
Interessant, das sind auf jeden Fall klagbare Namen dabei.
Es ist wirklich eine Hausnummer, in der Regio zu spielen. Also. Und zumal du hattest, also man kann, also anders gesagt, Imports ist ein großes Thema, natürlich eine Regionalliga hat noch Imports. Für die zweite Mannschaft ist es kein Thema, aber für deren erste Mannschaften, da haben wir gerade 2023, wo ich öfters gegen Amerikaner, die extra gekauft wurden, eingekauft worden sind, gespielt.
Krass, also ja, gerade klar. Spandau und Cottbus, die hatten da auch mehrere Imports auf dem Feld und im Kader stehen.
Ja, stimmt. Bis wohin geht denn das runter, dass die Teams sich Importspieler holen? Gibt es das in der vierten Liga dann auch noch, oder ist das dann eher ungewöhnlich? Nee. Aber bis zur dritten quasi kann man damit rechnen, dass man da welche trifft.
Ja, also du findest auch in der vierten und fünften Liga Amerikaner, das sind meistens die Leute, die halt im Ort wohnen,
ja,
und halt einfach neben ihrem Beruf ein bisschen Football zocken wollen. Na, aber das sind 90% keine bezahlten Spieler, die den unteren Ligen triffst.
Das sind also quasi nur ein Spieler wie ihr.
Richtig.
Aber kleiner Funfact, also Suhl Ganzlinger ist in der Liga unter uns, die announcen Imports. Also ich glaube, die nehmen da schon ein bisschen Geld in die Hand.
Was? Verrückt. Fünfte deutsche Liga und du bringst irgendeinen, ja, was weiß ich, Div 3 Wide Receiver. Das klingt schon verrückt auf jeden Fall. Aber generell Spieler, wie ist das jetzt so Thema Jugendspieler? Ne? Nie jeder aus der Jugend schafft natürlich den Sprung ins GFL-Team. Kommen die Spieler dann automatisch zu euch in die M2? Oder wie kommt man überhaupt, also wie kann man bei euch jetzt mitmachen, ne? So um M2 zu spielen?
Also die Grundvoraussetzung, was ihr ja schon gesagt habt, ist eigentlich über 18. Ich meine, jetzt mit der U20-Regelung hat sich das ja nochmal ein bisschen geändert, dass die dann erstmal auch meistens nochmal in die U20 gehen. Also wie gesagt, wirklich die Jahrgänge dann erst nach der U20 sind auch für uns als Herrenteam, als M2 interessant. Und ja, ich sag mal, die Übergänge so, die letzten Jahre sind schon einige U20-damals noch U19-Spieler auch bei uns angekommen. Die Jahre zuvor, ja, ich war selbst Spieler, da kann ich es jetzt nie so sagen, aber so mein Gefühl war, dass eher weniger bis gar nichts so bei uns erstmal mit angekommen ist, sondern dass dann halt erstmal die GFL da bestimmt erstmal ihre Talente hochgezogen hat. Ein Grund für mich ist, denke ich, dass auch jetzt der Austausch mit der U20 nochmal ein bisschen besser geworden ist, dass man sich halt auch zum einen durch die Trainingszeiten jetzt zweimal die Woche sieht in den Übergängen. Wir aber auch Coaches in der M2 haben, die auch gleichzeitig noch nur U20 mit sind, beziehungsweise Ex-Spieler, Ex-Coaches, die in der M2 schon mal tätig waren, auch nur U20 sind, die dann mit uns im Austausch stehen und auch zu den Leuten sagen, naja, wenn es jetzt die GFL nie wird, dann spielt erstmal M2, schnuppert da nochmal in auch Herren-Football rein. Ich sage immer so schön, ne, ich meine, Junior GFL ist nochmal ein ganz anderes Niveau als auch M2, aber ich habe immer früher so zu ein paar Jungs gesagt, stellt euch erstmal hin, spielt erstmal in Jena und Halle gegen einen über 30-jährigen D-Liner, Mittellinebacker als O-Liner, die auch nochmal ein bisschen Oldschool-Football spielen und das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gelernt haben. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Muss man nur erstmal mitnehmen und dann hat es ja auch die letzten Jahre gezeigt, dass man mit ein, zwei Jahre M2 es ja trotzdem auch noch ins GFL-Team schaffen könnte.
Wie ist denn da so bei euch der Altersdurchschnitt? Weil du sagst jetzt, es gibt natürlich auch über 30-Jährige, aber ab 18 kann man ja bei euch anfangen und irgendwann musst du ja aus der U20 raus. Wie ist das bunt gemischt oder gibt es da so einen gewissen Kern, wo du sagst, die meisten sind, keine Ahnung, 26 oder?
Ja, ich würde schon sagen, der Großteil ist so irgendwas Anfang, Mitte 20. Ja, und dann hast du halt auch unsere paar alten Hasen dabei, die schon vielleicht Mitte 30 sind, die immer noch Bock haben, ein bisschen Football zu zocken. Und ja, aber ich denke, so der Kern kann man schon sagen, so Anfang, Mitte 20 ist schon der Großteil.
Und wie ist es jetzt? Du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? Manche nutzen dann auch eben 2 Jahre M2 und gehen dann hoch. Gutes Beispiel ist ja zum Beispiel Robin Wilczek, der ist ja spät zum Football gekommen, ist dann über die M2 ins GFL-Team und dann noch weiter aufgestiegen. Generell, so wie für euch, euer Empfinden, der Sprung von Juniors ins GFL-Team ist ja schon sehr schwer, zumindest wenn man Starter werden will. Wie seht ihr jetzt die Chancen für einen Spieler, der den Umweg, nenne ich es mal, über die M2 nimmt, ins GFL-Team zu kommen?
Ja, ich denke, es hat auch viel mit persönlicher Einstellung zu tun, ne? Ich denke jetzt auch so Robin Wilczek oder auch letztes Jahr ist ein Sprung aus der Jugend hochgeschafft, aus der Defense der Kai. Das sind Typen, die dem Football auch alles vielleicht ein Stück weit nebenher auch ein Stück unterordnen. Für die ist das so ein sehr hohes Ziel gewesen oder jetzt noch ein Ziel. Im Endeffekt, ne, Unterschied zwischen GFL und M2, wir spielen alle nur Football, ne? Das Feld ist gleich groß, die Regeln sind gleich. Es ist natürlich GFL nochmal ein bisschen professioneller und das musst du dann halt ein Stück wollen, ne? Und ich sag mal, mit was Franco schon gesagt hat, mit Coach Schmidt und Coach Keil hat man halt auch in die Anfangsjahre eine sehr gute Basis gelegt, beziehungsweise war auch nah dran und konnte sagen, okay, den ein oder anderen ziehen wir uns hoch, die haben das Potenzial, die können es ja auch noch besser einschätzen, sich oben durchzusetzen. Jetzt ist es halt ein bisschen, wo man halt gucken muss, ne? Also wie da vielleicht auch die Kommunikation mit der GFL ist, wird sich dann jetzt auch vielleicht zukünftig zeigen, ob es noch ein paar Spieler hochschaffen, ne? Weil, wie gesagt, jetzt müssen über Tape oder Geschichten, wo GFL-Coaches mal zum Training oder einen Spieltag vielleicht vorbeigucken, dass die Spieler Potenzial sehen, das, und hochgehen können. Das muss man zukünftig ein bisschen schauen, aber wie gesagt, ich denke, es ist immer noch so eine Geschichte, wie viel jeder selbst dafür bereit ist, neben 2x Training die Woche noch zu investieren, um besser zu werden, um GFL-Niveau zu erreichen und dann sich dort im Training auch mit Imports, ne, das ist einfach nochmal eine andere Intensität, sich auch beweisen zu können dort oben.
Ja, gibt da sicherlich verschiedene Herangehensweisen bei Spielern. Die einen haben eben die Intention, so weit wie möglich irgendwie zu kommen in ihrer Football-Karriere sozusagen. Und die anderen, wie du sagst, die haben halt einfach ein bisschen Bock, ein bisschen Football zu zocken. Ne, und da mischt sich das bei euch dann wahrscheinlich auch durch.
Wie sieht das dann aus? Wenn ihr jetzt so manche Spieler, die haben ja M2-Spielberechtigung und die sind aber teilweise auch gerade letztes Jahr im GFL-Team announced worden. Also ich nehme mich dann zum Beispiel an den Running Back Johannes Ladwig, glaube ich. Oder auch, jetzt gebe ich gerade gar nicht, Norman Sobczyk, der war ja auch mal Teil vom GFL-Team, zumindest als Backup gelistet. Welche Besonderheiten gibt es denn da, wenn die quasi beides spielen können, so Dual-Passport oder wie läuft das dann?
So gesehen, ja, das hat was mit Alter zu tun. Da gibt es eine Kadettenregelung, wenn du unter 23 Jahre bist, dort 21, bin mir unsicher immer.
Ich glaube 23 ist ja.
Dachte ich auch noch. Darfst du in beiden Mannschaften spielen. Mhm. Ja, das ist halt wirklich eine Sonderregelung, die uns halt da auch zugutekommt. Ja. Wie Action sagte, das Training der GFL ist ein bisschen anders als bei uns, aufgrund der Imports auch und nicht nur die Imports logischerweise auch.
Und ist es dann tatsächlich auch, was weiß ich, Samstag spielt er noch M2 und Sonntag steht er bei der M1 im Kader oder ist das dann, darf er nie an einem Wochenende für beide Teams spielen?
Hatten wir schon. Aber die Spieler waren dann, also so andersrum gewesen, M1 gespielt, Samstag, und dann Sonntag M2. Und auch das ist für die Spieler eine übelste Belastung. Aber selbst wenn man jung ist, unter 23, ist das körperlich schon eine Herausforderung. Deswegen wollen wir das eigentlich nicht unbedingt. Aber wenn der Spieler es wirklich schafft und fit ist, dann hat man nichts dagegen.
Ich glaube, die Regelung besagt ja nur, dass du nie am selben Tag zwei Spiele machen darfst. Deswegen würde das halt mit Samstag und Sonntag gehen.
Aber ja, das ist natürlich wirklich, wie du sagst, eine absolute Hausnummer, dann das körperlich zu schaffen. Das ist ja nie nur, das sind ja jeweils, sagen wir mal, 3 Stunden Hochleistungssport, die du da abbringen musst. Und dass man dann halt einfach auch sehen muss, dass man das körperlich übersteht. Das sehe ich schwierig, wenn du das Glück hast, oder was ist das Glück, aber wenn du nur als Backup bei der M1 am Wochenende stehst, mag das noch gehen. Aber wenn du dann wirklich beide Spiele spielen musst, macht das, glaube ich, weniger Freude.
Wie viele Spieler hat denn euer Team? Wie viele sind denn in der M2 unterwegs?
Also ich habe jetzt nochmal durchgezählt. Ich glaube, auf dem Papier sind wir um die 70 Spieler.
70 Spieler, das ist eine Menge. Also weil ich hätte sonst jetzt die Frage hinten angestellt, braucht ihr denn mehr Spieler? Also wenn man jetzt Lust hat, und sagt, ich habe Bock auf Football, ich bin über 18, M2, macht es Sinn, sich da bei euch zu melden, oder sagt ihr, wir sind voll?
Also jederzeit, und auch gerne hier nochmal den Aufruf, wir brauchen auch kräftige Leute für unsere Line. Das ist so ein bisschen unser Mango, aber auch sonst, jeder, der Lust hat, kommt vorbei, schaut euch das an, und vielleicht ist es für den einen oder anderen eine neue Alternative, einen neuen sportlichen Werdegang einzulegen.
Morgens, hast du gehört, die brauchen Leinleute.
Ja, ich habe zwar ganz schön zugelegt, aber reicht leider immer noch nie, glaube ich. Also mit knapp 80 Kilo, dann bin ich eher der Prellball in der Line als alles andere.
Das würde ich dich mal versuchen nicht zu verkaufen.
Genau, ich wollte auch gerade sagen, sag das nicht. Wir haben wirklich auch Liner gerade auf der Tackle-Position, die auch so zwischen 85 und 90 Kilo haben.
Verdammt. Ja. Ich habe leider, fällt mir gerade ein, ich habe gar keine Zeit nächstes Wochenende. Also die ganzen Wochenenden ist immer voll. Irgendwas ist ja, und ich trage mein Knie quasi unterm Arm neben mir her. Das ist ganz schlecht. Rücken habe ich auch. Also ja, nee, ich glaube, wir müssen doch einen Erik hier nehmen als Winkemenschen, dann hinten als Ballabfänger. Das als Cornerback oder sowas.
Nee, aber man hört das ja überall tatsächlich, dass immer werden die großen, schweren Jungs gesucht. Ne? Das siehst du im GFL-Team, die werben dafür. Auch ich, weiß ich nicht, bei Instagram, bei anderen GFL-Teams habe ich das auch gesehen. Da ist immer Mangel da irgendwie. Da müssen wir echt Werbung für machen. Wie ist denn das, wenn man jetzt Bock hat, M2, ihr habt ja Trainingszeiten. Wann sind denn die? Wann kann man da denn einfach mal, also ich nehme an, ihr habt da Training, gehe ich einfach mal hin. Oh, warte. Oder sollte man euch vorher anschreiben?
Also ich sage mal, ganz unkompliziert kann halt wirklich jeder vorbeikommen. Auf der anderen Seite finden wir es natürlich persönlich schön, einfach auf die Monarch-Seite zu gehen. Einfach mal unter M2 gucken, da stehen die Kontaktdaten. Einfach eine Mail schreiben mit Name, vielleicht auch mal noch eine Telefonnummer. Dann kann man vorher schon mal ein bisschen was sagen. Und sonst halt einfach Dienstag und Freitags. Derzeit trainieren wir noch 18:45 Uhr, fangen wir mit Meetings an und sind dann bis 21 Uhr draußen auf dem Platz. Dann kann man auch einfach vorher vorbeikommen, einfach mal im Office klopfen, wo die Coaches meist schon ein paar Minuten eher da sind und sagen, hey, ich bin der jetzt mal hier das ausprobieren möchte, und dann sagen wir, ja, zieh dich um, wir sehen uns gleich auf dem Platz, und dann geht's los.
Weil du gerade sagtest, jetzt noch, ändert sich da demnächst was an Trainingszeiten, oder? Wie war das gemeint?
Ja, also Hintergrund ist einfach der, dass die U20 ihre Trainingszeit ein bisschen verlängern wollen. Die haben auch Leute aus mehreren Regionen, nicht nur aus Dresden. Und deswegen schieben wir sozusagen unsere Zeit nach hinten, dass wir halt trotzdem alle trainieren können. Weil sonst ist auf dem Platz immer ein bisschen ein Problem. Die Damen wollen ja auch noch trainieren. Und deswegen ändert sich das demnächst, dass wir eine Stunde später spielen, trainieren, meine ich natürlich.
Ja. Also dann, wie gesagt, vorher die Chance nutzen, anschreiben, entweder einen Frank oder einen Erik oder die M2. Irgendwo werdet ihr schon den Ansprechpartner finden, wenn ihr Bock habt, euch mal im Football auszuprobieren. Und ja, dann wäre das sicherlich ein Punkt, wo man sich mal rantesten kann, auch wenn man jetzt vielleicht nie gerade schon irgendwelche Vorerfahrungen hat. Ich denke mal auch, viele Jugendteams, die wir zu Gast haben, haben mir auch gesagt, kommt einfach mal vorbei, ob ihr nur aus dem Fußball, aus dem Handball oder aus dem, was weiß ich, Couch-Potato-Sport kommt. Ja, das ist ja bei euch wahrscheinlich genau das Gleiche. Man muss wahrscheinlich keine Vorerfahrung zwangsläufig mitbringen.
Richtig, genau. Also das ist der große Unterschied zwischen M1 und M2. M1 sollte man schon wissen, was man macht. Bei uns darf man auch jungfräulich sein, sage ich mal. Und wir formen dann die Spieler schon ein bisschen rein, was sie können müssen.
Aber da haben wir es noch mit den Trainingszeiten. Jetzt haben wir so einen geilen neuen Kunstrasen. Der ist ja wunderschön. Aber der Verein ist so groß, das ist echt schwierig mit den Trainingszeiten. Ne? Wir haben ja hinten diesen Acker noch. Ich glaube, bei der Stadt brauchen wir in nächster Zeit erstmal nie anfragen, ob wir da auch noch einen schönen Kunstrasen hinkriegen. Ne?
Leider, das wäre richtig schön, ja, weil das brauchen wir aber eigentlich am Ende auch. Weil, wie du schon sagst, es sind so viele Mannschaften und ist auch mal wichtig, wenn eine Mannschaft trainiert, dass er auch mal das ganze Feld hat. Weil du musst das Special Teams Kickoff, Kickoff Return mal trainieren und da brauchst du halt mehr als ein halbes Feld. Und deswegen, hinten der Platz wäre schon ein mega Gewinn für uns alle, wenn das was, wenn das was wird.
Aber der ist halt kein nie im, in dem Zustand gerade, dass man den verwenden könnte. Also im Winter sicherlich sowieso nie, aber.
Nicht wirklich. Wir durften letztes Jahr drauf trainieren, weil ja der Kunstrasenplatz neu gemacht wurde.
Ja.
Und es war nicht schön. Gerade wenn jetzt, wie du schon sagtest, es war gerade im Winter gewesen, dann hat es geschneit oder geregnet, dann war halt nur Matsch gewesen. Ne? Da konntest du auch nicht viel machen, weil, wie kennt jeder, wenn es schlammig ist, rutscht es dann nur weg. War nicht schön, dann ist auch nicht eben der Platz. Es ist wirklich eine, war sehr notdürftig. Wir haben es geschafft, wir sind froh, dass es vorbei ist. Und wir brauchen es eigentlich nicht wieder, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht in dem Zustand.
Ah, das ist schwierig. Das ist natürlich mit solchen, auch vor allem die Gemeinschaftsstärke, es sind ja nun mal nicht nur 11 Leute, die da auf dem Platz stehen, die miteinander trainieren. Oder im besten Fall, was weiß ich, 15. Das ist ja nicht mal, das ist ja maximal ein Teamteil, der da trainiert. Das ist schwierig, aber wir hoffen natürlich, dass es da für alle Teams eine zufriedenstellende Lösung gibt, wo es funktioniert, dass alle ihre Trainings bestmöglich realisieren können. Jetzt mal ein Blick nach vorn auf die kommende Saison. Was sind denn so eure persönlichen Ziele für die nächste Saison mit der M2? Erik, als neuer Headcoach.
Ja, ne, also wir als Team und als Coaches waren uns da eigentlich schon ziemlich einer Meinung. Wir sind letztes Jahr Zweiter geworden. Uns ist vielleicht auch das finale Spiel halt einfach genommen worden. Jetzt ist Erfurt aufgestiegen, also bleibt eigentlich für uns nur unterm Strich die logische oder das logische Ziel, einfach zu sagen, wir wollen Erster werden. Wir kennen so gut wie alle Mannschaften aus der Liga, haben letztes Jahr gegen alle gespielt, bis auf Görlitz, die jetzt als Aufsteiger hochgekommen sind. Wie gesagt, haben letztes Jahr alle Mannschaften aus der Liga besiegt. Also ist unser Ziel dieses Jahr Finish First, einfach auf dem ersten Platz anzukommen.
Frank, bei dir, gibt es da andere Ziele?
Nee. Das sind dieselben Ziele. Wir haben sie auch gemeinsam als Coaches festgelegt. Und ganz klar, wir wollen gerne wieder aufsteigen, Regionalliga Ost. Und wie ich schon sagte, wir kennen alle. Ich finde Görlitz, bin ich sehr gespannt darauf, wie es wird. Da ist ja Daniel, ist ja der Head Coach, der früher auch im M2 gespielt hat. Wird schon schön werden.
Und seid ihr eigentlich... Naja, wie soll ich sagen, vollzählig so im Staff? Also wir haben jetzt über, dass immer Bedarf ist an Spielern. Wie ist denn das da so bei Trainern, Staff, braucht ihr da denn? Habt ihr da vakante Positionen irgendwie? Also könnt ihr gerne hier einen Aufruf machen, wenn ihr da irgendwo noch Bedarf seht, Physio oder irgend sowas?
Also wie gesagt, das ist, also für mich persönlich ist das genau dasselbe wie bei den Spielern, wer Lust hat, ne? Irgendwie da Teil der M2 oder Monarchs zu werden, soll sich einfach jederzeit melden. Bestes Beispiel, wir haben jetzt auch jemanden, der seine Spielerkarriere an den Nagel gegangen hat, hat gesagt, er möchte erste Coaching-Erfahrung machen und hat halt bei uns in einem 2 angefragt, ob er da mal reinschnuppern kann. Und da habe ich auch gesagt, lieben gerne. Und genauso bei Steph, ne? Es kann jeder jedes Wochenende, ne? Umso mehr wir das auf viele Schultern verteilen, umso mehr können wir da auch Trainings und auch Spieltage besser abdecken. Im letzten Jahr haben wir es halt vor allem in der Offense gemerkt, da war nur unser OC und ich als O-Line-Coach, wir waren teilweise halt wirklich nur zu zweit oder eigentlich die ganze Saison gefühlt zu zweit und Richtung Ende der Saison sind dann noch 1-2 Leute dazugekommen und nach der Saison haben auch einige Spieler gesagt, Spielerkarriere beendet, ich würde aber die M2 weiter im Coaching-Staff unterstützen, sodass wir dieses Jahr, wie gesagt, ich sage es wieder nur auf dem Papier, eigentlich jede Positionsgruppe mit einem Coach oder eine Person halt auf jeden Fall abgedeckt haben. Und im Staff haben wir letztes Jahr halt auch noch 2-3 Mädels dazu gewonnen. Physio haben wir einen Ex-Spieler, den Basti, der auch manchmal in der GFL auch mit ausgeholfen hat. Der hat bei uns bis letztes Jahr noch gespielt, wird jetzt auch so ein bisschen unsere Physio-Abteilung für die M2 ein bisschen mit abdecken. Und ja, aber wie gesagt, man kann da nie genügend Leute haben.
Das kennt man auch noch aus dem GFL-Team. Das brauchst eigentlich immer noch mehr und noch mehr Leute, weil, wie gesagt, ihr macht ja genau das Gleiche, bloß in einem etwas unterklassischeren Rahmen. Und das heißt, ihr bräuchtet eigentlich mindestens genauso viel Sideline-Crew und alles Mögliche wahrscheinlich, die euch zur Seite stehen. Das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Sicherlich dafür, für eine Liga, die jetzt nie so im Fokus der Zuschauer und allem steht, wahrscheinlich Leute zu akquirieren, die sich dann eben auch nochmal am Wochenende mit hinstellen. Könnte ich mir schon vorstellen.
Aber Zuschauerfokus ist ein guter Punkt. Ihr spielt ja dann ganz normal eure Heimspiele auf der Bernie, ne? Genau. Und das Grillteam ist auch immer bei euren Spielen dabei.
Ja.
Also hier mal an die Hörer, geht doch mal zu einem M2-Spiel. Das gilt für die M2, das gilt für die U20, das gilt für alle. Guckt euch mal nicht nur das Herrenteam an, geht auch mal zu den anderen Teams, denn da gibt es auch geilen Football. Und wie gesagt, das Grillteam ist da, da ist auch für Leib und so gesorgt. und gibt es auch so einen Stadionsprecher bei euch? Also jemand, ein Kommentator oder sowas?
Den gibt es natürlich auch, ja. Also ist alles ein bisschen kleiner, ist eine kleine Musikanlage, die wir da aufgebaut haben. Aber wir haben auch jedes Spiel einen Stadionsprecher da, der ein bisschen was erzählt, was auf dem Feld passiert.
Macht das nicht, glaube ich, der Lutz Goldammer?
Da hast du recht.
Ja, siehst du, das hat viel mehr jetzt gerade sein, das hat er mal erwähnt gehabt, dass er das immer mal tut. Ja, das kann er ganz gut, habe ich mir sagen lassen.
Genau. Es war jetzt nicht immer so, muss man dazu sagen, aber der hat sich jetzt, es war fester Tier, ich bin fest für die M2 da und hat auch letztes Jahr super funktioniert. Davor weiß ich schon gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch sehr vergesslich.
Wenn der mal nie kann, der Erik macht das, habe ich gehört.
Ja. Nee, also geht da auf jeden Fall mal hin. Gibt es denn schon einen Spielplan für die kommende Saison? Ist der schon raus irgendwo?
Ja, der ist schon raus. Den findet man auf unserer Homepage. Unter deinem 2-Spielplan sind alle aktuellen Termine schon drin.
Das ist ja ärgerlich. Ich habe gestern oder vorgestern geguckt, da war, glaube ich, tatsächlich noch der Spielplan von der letzten
Saison. Genau, ist seit gestern erst drin.
Das ist immer doch gerade so auf dem richtigen Stand. Also da sehe ich hier, dass das erste Heimspiel am 13.04.
Oh, gegen die Radebeul Suburban Foxes direkt. Also quasi man sagt ja fast ein Stadtduell. Ne? Das ist ja fast.
So wie genau, 15 Uhr am 13.04. Da könnt ihr gerne mal hingehen, Leute.
Das ist interessant. Und es geht dann bis zum letzten Spiel auswärts gegen die Chemnitz Crusaders am 7.09. Oh, ist auch ganz schön langgestreckt wie bei der GFL, muss man ja sagen. Und mal ein paar kleine Pausen dazwischen. Gibt es so ein Highlight für euch persönlich, auf was ihr euch dieses Jahr besonders freut, wenn ihr den Spielplan anguckt?
Ich, wie gesagt, Görlitz.
Na?
Rest, nee. Es wird alles interessant werden. So
Rest, nicht, Rest ne? Hast du keinen Bock, okay.
Ja, doch, so ist es nicht. Ja, also, muss ja sagen, auch durch, dass ich in Thüringen viel aktiv war, kenne ich aus Jena noch einige Leute. Freut mich, sich die wiederzusehen, ist immer gespannt, wie sie halt spielen, wie sie entwickelt hat. Aber trotzdem, das interessanteste Spiel für mich ist einfach Görlitz. Wie sie das halt wie sie wirklich competen. Die sind ja wirklich auch durchmarschiert von auf einer sechsten Liga halt so hoch zu uns. Und das wird am spannendsten werden, in meinen Augen, wie es läuft.
Und Erik, was denkst du, wer könnte der Konkurrent für den ersten Platz sein? Wer wird denn so der stärkste Gegner dieses Jahr, die kommende Saison sein?
Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen. Auf der einen Seite bin ich voll bei Frank, also ich bin echt gespannt auf das Görlitz-Spiel. Ich meine, wenn man einfach mal so ein bisschen unsere Vita vergleicht, die sind auch ungeschlagen zweimal ineinander aufgestiegen, haben ja als M2 auch geschafft. Also da ist schon, sag ich mal, da einiges entstanden. Und ja, also ich persönlich bin noch so ein bisschen bei den Chemnitz Crusaders. Es ist irgendwie jedes Jahr immer so ein Spiel auf Augenhöhe, auch mit ja, so vielleicht ein bisschen Knistern dabei. Ja, schon so ein bisschen Rivalität, irgendwie immer um eine gute Position. Ja, unterm Strich denke ich auch, dass Chemnitz ziemlich weit oben mit dabei sein ja. können. Aber es ist halt jedes Jahr spannend, ne? Es lässt sich da auch niemand großartig in die Karten gucken, was jetzt so Abgänge oder Zugänge betrifft, ne? Hawks muss man halt sehen, was vielleicht die Lions noch so ein bisschen durch ihren Aufstieg. Ja, wie gesagt, wenn man auch einfach die Spiele aus dem letzten Jahr anguckt, da waren auch Spiele dabei, die hätten vielleicht auch anders ausgehen können. Deswegen, ich denke, es wird eine spannende Liga. Und unterm Strich kommt es ja, sag ich mal, auch drauf an, wie wir an dem jeweiligen Tag performen. Weil wenn wir gut performen, können wir einfach jeden schlagen. Wenn es mal nicht so läuft, dann müssen wir uns halt auch strecken. Deswegen unterm Strich denke ich halt einfach, es kommt auf uns selber an als M2, wo wir am Ende der Saison landen.
Sag mal, ich sehe gerade die Tabelle von der letzten Saison. Die Salzland Raccoons. Kann es sein, dass die nie einen Touchdown gemacht haben letztes Jahr? Nein. Also stimmt die Tabelle? Oder?
Ja, die haben auch gegen uns gespielt zu Hause, haben auch Touchdowns gemacht.
Ach nee, kann das sein, dass die irgendwie so Deathloss haben? Weil hier steht jedes Spiel 0,36.
Genau, die wurden aus der Liga geschmissen, okay. Aufgrund von ein paar Vorkommnissen. Die lassen wir mal, was das war. Und deswegen wurden alle Spiele nur zu 36 dann gewertet am Ende.
Das wäre ja wild gewesen, jedes Spiel 0,36 verloren. Aber ja.
Hier steht halt 0 zu 180 Touchdowns. Also.
Aua.
Aber ja, schwierig. Gut, dann erklärt sich das dadurch, okay.
Nun gut. Ja, das soll es von meiner Warte von heute aus gewesen sein. Wir danken euch für eure Zeit. Fanden das Ganze wunderschön. Wünschen euch alles Gute und viel Erfolg diese Saison. Es steht auf der To-Do-Liste für dieses Jahr, mal bei der M2 vorbeigucken zu kommen. Ich gebe mir größte Mühe. Mal gucken. Ich habe mir gerade auch einen Spielplan angeguckt. Tatsächlich, Görlitz klang recht verlockend, das Heimspiel. Vielleicht könnte es da was werden. Oder boah, irgendwie.
Ja, Markus, da gibt's Mario-Bürger. Das ist doch ein Anreiz.
Ja, das vor allem. Das ist ganz wichtig. Aber es geht mir natürlich auch um den Football. In diesem Sinne, wir danken euch gar sehr. Und ja, an euch da draußen. Ja, gibt's eigentlich nichts weiter zu sagen, außer dass wir nächsten Monat dann wieder da sind, bevor es dann im April langsam schon Richtung Saison geht. Heute hier machen wir Schluss, sagen Danke und bis nächsten Monat.
Ja, danke Jungs.
Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ciao, ciao.
Tschüss.